Es ist kurz vor Ende 2025 und ja, es gibt Feste, die man dann feiern möchte. Und natürlich in unserem Podcast wollen wir euch auch Tipps geben, was man so verschenken kann, ob vor oder nach Weihnachten, völlig egal. Es gibt ein ganz tolles Buch, was wir empfehlen können, nämlich Ein Stadion geht, die Legende bleibt, meine Reisen zu den Lost Grounds. Und ja, ihr ahnt es, der Autor, darf man Schriftsteller sagen, der das alles begleitet hat, der ist jetzt bei uns, Michael Höller. Michael, ja, du bist nicht unterwegs. Schön, dass du dir Zeit nimmst und mit mir reden kannst über deine Reise und dein Buch. Ja, wunderbar.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne. Wenn wir jetzt jede Reise besprechen würden, wie lange würden wir jetzt zusammen podcasten?
Ja, bei 250 Buchseiten und so 120 Geschichten und Geschichtchen, ja, würde eine lange Nacht wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch. Der Endlos-Podcast. Wir wollen es mal irgendwie komprimiert machen. Erstmal, ja, Groundhopper. Können sich viele noch was drunter vorstellen. Jetzt hast du in deinem Titel geschrieben, meine Reisen zu den Lost Grounds. Kannst du uns das kurz und knapp definieren? Was sind Lost Grounds?
Ja, Lost Grounds sind Fußballplätze oder Stadien, ne, die ohne Spielbetrieb sind. Also das geht von intakten Fußballstadien, wie zum Beispiel Olympiastadion München, ja, wo gar kein Spielbetrieb jetzt mehr ist auf absehbare Zeit, bis hin zu einer Wohnbebauung, wo früher mal ein Stadion am Roten Baum vom HSV stand. So, das sind alles Lost Grounds, aber viel interessanter als diese beiden Extremen sind natürlich die Stadien, von denen noch was übrig ist. Also im besten Falle eine Stadionruine, also ich sag mal so ein Ghost Ground, ja, den sich die Natur zurückgeholt hat und wo man ja im Idealfall so durchlaufen kann und ja sich den besonderen Ort da so ja fotografisch festhalten kann oder einfach das dort sein genießen kann. Aber es sind auch Sachen wie dass einfach nur noch Teile da sind, Mauern, Pfeiler, zum Beispiel von Bayer Leverkusen, das Stadion und Stadtpark, da gibt einfach nur noch so einen Pfeiler, der zum Stadion gehörte, oder Eingänge, Torgestänge natürlich, oder das hat viel mit unserer Erinnerungskultur zu tun, in England ausgeprägter als bei uns, ja, das ist Denkmäler, Erinnerungstafeln, Plaketten zu dem Stadion gibt. Oder auch ganz toll, wenn es Straßennamen gibt, die an das Stadion erinnern, zum Beispiel in Aachen, Alter Tivoli oder an der Haupttribüne oder sowas. Ja, und das alles, also überall, wo man Stadion ist, war oder was es jetzt nicht mehr gibt oder wo nicht mehr gespielt werden kann, das ist nach meiner Definition ein Lost Ground.
Also ich glaube, ich habe es verstanden. Also du besuchst Plätze da, wo jetzt aktuell kein Fußball mehr gespielt wird.
Ganz genau.
Okay.
Aber natürlich, im Kern geht's um diese Stadien, die halt ja Lost Places sind, ja, die noch da sind, aber den Zweck nicht mehr erfüllen, die man vergessen hat. Und ja, das macht natürlich am meisten Spaß, solche Orte zu besuchen.
Und aber du hast angefangen, nicht unbedingt um Lost Grounds zu besuchen, sondern als in An- und Abführung normaler Groundhopper?
Ja, ganz genau. Also sogar als ganz normaler Fußballfan, nämlich als solcher des FC Bayern. Und da bin ich dann irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er zum Groundhopping gekommen, weil das ein paar Kollegen aus dem Fanclub quasi mit aus England rübergebracht haben. Also die haben jemanden kennengelernt aus Ratingen auf einer Fähre und der hat ihnen erzählt, dass der ja in England schon alle Ligen durch hat und jetzt auch in Europa die Top-Ligen also fast komplett gehoppt hat. Ich rede also von Kalla Stein, dem ersten Groundhopper Deutschlands und ja, meine Kollegen da vom Fanclub wieder rein, die haben den da kennengelernt und daraus durch die Erzählung dann in Fanzeilen oder auch durch den ersten Groundhopping Informer, den dann der MDX von dem Fanclub rausgebracht hat, ist das Groundhopping nach Deutschland gekommen und auch an mir nicht vorbeigegangen. So, das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, nicht mehr nur Spiele vom FC Bayern zu gucken, sondern auch andere Spiele, sondern ja.
Als Groundhopper zählst du dann, da musst du aber ein Fußballspiel gesehen haben oder zumindest ja. einen Teil davon. Ist es nicht ja, so? Ja. Ich war zum Beispiel letztens mal in Neapel und ich konnte da in dieses Stadion rein, war jetzt kein Spiel. Aber das zählt dann nicht, dürfte ich keinen Punkt machen. Habe ich jetzt dann keinen Groundhopper-Punkt gemacht.
Also ne? Es gibt natürlich verschiedene Regeln. Meine sind relativ streng. Also für mich zählt das nur, wenn ich, ich sag mal, annähernd 90 Minuten im Stadion war während des Spiels und Herren, also Damen und Jugend, das gucke ich mir nicht an. Hat nichts mit Qualität oder so zu tun, sondern mein Ding ist Herrenfußball und das reicht mir. Und sonst zähle ich das Stadion halt nicht.
Ja, wie hat sich's entwickelt? Erstmal, wie du sagst, Fanclub, Bayern-Spiele, aber irgendwann, ich will nicht sagen, das ist wie eine Sucht, aber da war es für dich auch eine Neugierde zu sagen, boah, ich möchte auch mal andere Spielstätten auf der Welt kennenlernen. Was da passiert oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also irgendwo hinzufahren, wo ich noch nie war und wo es ein bisschen anstrengend wird. Also vielleicht die erste Tour war für mich 1989, noch bevor die Mauer gefallen ist, nach Dresden. Da habe ich also den letzten Spieltag der damaligen Saison gesehen, wo Dynamo Dresden zum ersten Mal nach 10 Jahren wieder DDR-Meister geworden ist, nachdem 10 Jahre in Folge der BFC Dynamo aus Berlin Meister war. Und beim letzten Spieltag im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden war ich da. Und das war vielleicht sogar meine erste Groundhopping-Tour.
Krass. Und um das zu beweisen, behältst du auf jeden Fall immer die Eintrittskarte und du musstest fotografisch irgendwie dokumentieren. Damals noch der gute alte Fotoapparat, heute mit dem Handy.
Ja, also ich sag mal, man muss es, also ich oder die meisten Leute, denke ich, die das machen, die müssen das niemandem beweisen. Entweder ist man da oder nicht, ja. Natürlich sammle ich Eintrittskarte oder auch damals noch so Zeitungsberichte von dem Spiel. Ja, Fotos habe ich damals nicht gehabt im Stadion. Ich glaube, ich hatte Kameraprobleme, aber das war noch die analoge Zeit. Aber ja, ich denke, wenn man da war, dann war man da und dann gut ist.
Auch da ist das so, wenn man etwas erlebt hat, dass man sofort, wenn man nach Hause fährt, sagt, so, ich muss es weitermachen, ich will, was gibt's noch? Wonach hast du deine Trips ausgesucht?
Ja, das hängt natürlich erstmal vom Umfeld, von der Umwelt ab, ja. Bin Familienvater, habe 4 Kinder, 2-mal verheiratet. Das heißt, ich nenne mich gerne Gelegenheitshopper. Das heißt, wenn ich irgendeine Gelegenheit, also Timeslot sozusagen habe, wo ich sagen kann, okay, da passt was rein, ja, dass es der Familie nicht allzu weh tut, dann gucke ich dann erstmal, ja, wo könnte es denn hingehen, ja, und andersrum ist es eher selten, also ich könnte jetzt nicht sagen, so als nächstes muss ich ins Maracana und jetzt muss alles danach, nee, so ist das nicht, also ich gucke, was sich ergibt und ja, natürlich auch, was es kostet und wie viel Geld am Konto ist und dann, ja, geht's los.
Ja, das kostet ja auch ein bisschen. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Deine erste Auslandsreise?
Die war ja knapp hinter die Grenze nach Eindhoven. Also ich wohne in Bergisch Gladbach bei Köln. Eindhoven war mit Bayern München Auswärtsspiel, Europapokal, 1-0 gewonnen oder 2-0 sogar. Also tolle, tolle Sache.
Gut, das ist jetzt nicht so spektakulär, tut mir leid, eben nach Holland drüber. Aber wir kommen nachher noch zu anderen Sachen. Also erstmal auch in Deutschland warst du viel unterwegs und ich habe es auf deiner Website gesehen. Du warst 37 Mal in Berlin und 37, ja, ich sag mal, ehemalige Fußballstätten gibt's in der Hauptstadt?
Die 37 zieht sich dann auf Stadien mit Spiel dann. Also es sind keine Lost Ground, sondern also ja. Richtig seriös zählen tue ich nur meine Groundhopping Grounds. Diese Lost Grounds, die Statistik, die läuft so nebenher. Also,
aber nichtsdestotrotz, das war jetzt nicht 37 Mal das Berliner Olympiastadion, nee, sondern es gibt in Berlin, in der Hauptstadt, gibt es tatsächlich 37 verschiedene Fußballplätze?
Ja, oder Stadien also, oder Sportplätze? Wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Also, krass.
Ja. Also Poststadion ist eines der interessantesten. Ja, aber es gibt auch Rehberge, ja, Union, Alte Försterei, darf man natürlich nicht vergessen, aber auch kleine Plätze. Ich habe damals in der Fernbeziehung gelebt mit meiner heutigen Frau und ja, die habe ich natürlich oft besucht und dann auch immer schön mit ins Stadion mitgeschleppt.
Und die kommt aus Berlin?
Nein, aber die hat damals in Berlin studiert.
Ja, jetzt bin ich schon raus. Jetzt verstehe ich das. Genau.
Vorbeigekommen.
Und dann hast du zwischendurch mal gesagt, ich muss mal ganz kurz weg, ich muss mal wieder eben mal einen Punkt machen. schöne Geschichte. Aber ich war da völlig baff. Also 37 verschiedene Möglichkeiten in Berlin. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, wie du sagst. So, wir bleiben mal ein bisschen in Deutschland. Eine ganz kuriose Geschichte. Man könnte ja glauben, Kuriositäten gibt's in, keine Ahnung, Korea, Kasachstan oder Kolumbien, aber Herxheim, ja, ist mir aufgefallen, ist etwas, was dir so ein bisschen, ich will nicht in Wunden kratzen, aber das war so eine Geschichte, die fand ich schon ein bisschen witzig. Ja, kannst du uns die nochmal erzählen? Herxheim gibt's ja, wusste ich auch nicht, gibt es auch öfter in Deutschland, ne?
Ja, also das war damals so, ich war von der Firma aus bei einer Schulung ganze Woche unterwegs und denke abends, Freitagabends, bei der Abreise, ja, könntest du eigentlich noch mal ein Spiel gucken, und dann fiel mir halt auf Herxheim und denke ich, ja, bist du sowieso hier in der Pfalz, fährst du mal da eben hin, hat auch geklappt so. Also schon ein paar Jahre her, das Internet und die Informationsmöglichkeiten waren dann nicht so komfortabel, wie das heute ist. Ja, und dann bin ich dann da los, bin auch irgendwo angekommen mit meinem Koffer, dann den Weinberg hoch, und dann sollte irgendwo doch mal ein Stadion kommen. Da frage ich danach an der Tankstelle, ja, Herxheim. Ja, nee, das ist nicht das, das ist irgendwo anders, also irgendwo ein paar Kilometer entfernt. Ja, toll, und dann, dann war es halt das. Aber solche Geschichten, die erlebt man zwangsweise irgendwann, wenn man zum Fußball oder zum Groundhopping fährt.
Doch keinen Punkt gemacht in Herxheim. Oder warst du später dann nochmal in Herxheim im
richtigen? Nein, das habe ich mir dann nicht mehr angetan.
Schlechte Vibrations, genau.
Ja.
Um Groundhopper, bleiben wir nochmal bei den Fußballspielen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du weltweit unterwegs warst, dass da auch nicht unbedingt die Spiele auch vergnügungspflichtig waren. Das ist ja nicht immer Champions League, Bayern, Real Madrid, ne? Da warst du wahrscheinlich auch Spiele gesehen, wo du dann vielleicht mal auch gedacht hast, boah, wie bringe ich die Zeit hier noch rum? Oder ist man da so sehr Fußballfan, dass man da auch einfach das genießt, auch wenn die Qualität des Spiels vielleicht eher niveauarm war?
Ja, also ich genieße auch Spiele, wenn da nur 5 Zuschauer sind und ich dann 10.000 Kilometer entfernt bin. Beispiel, ja, ich muss nicht dieses Event haben, ja, dass ich mir jetzt nur Spiele mit großen Derbys und Choreo und Feuerwerk, also das muss ich nicht. Ich nehme das, was es gibt, und ja, wenn man Glück hat, dann hat man auch einfach mal, ohne dass man es wusste, gerät man in so ein Megaspiel. Das ist mir jetzt, dieses Jahr war das im April, da war ich im Nordirak und hatte da ein Spiel. Also welche Spiele man da gucken kann, die werden ja kurzfristig erst terminiert. Das weiß man erst so 3-4 Tage vor der Abreise. Und dann hatte ich halt so ein Spiel Zacho, also das liegt direkt an der türkischen Grenze im Norden. Zacho gegen irgendeinen Verein aus Bagdad, und nachdem ich dann Tag vorher in Erbil ein Spiel geguckt habe, was so ja normal war, bin ich dann halt mit dem Reiseführer da hochgefahren, der mich dahin gefahren hat, und da war man muss wirklich sagen, die Hölle los. 2 Stunden vorm Spiel war das Stadion voll, das Stadion 25.000 passen da glaube ich rein. Da waren über 35.000, 37.000. Die haben viel mehr Karten verkauft, als Plätze drin war. Nachher konnte man nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, und die haben da abgefeiert, als hätten sie gerade die Champions League gewonnen. Und ich habe dann nochmal gefragt, die sind aber noch nicht Meister oder so, jetzt, dass die gerade ihre Meisterschaft feiern, weil wer mögen, die haben das Spiel letztendlich gewonnen und waren dann Tabellenführer in der irakischen Liga, also nicht mehr, nicht weniger, also für ein Wochenende waren sie Tabellenführer, und nachher haben die oft in der Stadt gefeiert, die Autokorsos Straße rauf, runter, die ganzen Familien auf den Straßen, also sowas habe ich nicht erlebt, und es war vollkommen ungeplant, weil ich dachte, ja, es ist halt ein weiteres 0815 Spiel, aber es war eines meiner absoluten Highlights, also werde ich nicht vergessen. Zacho im Nordirak.
Wir haben jetzt über Herxheim geredet und über Nordirak, aber ich kann mir doch vorstellen, auch die Planung, also mit so einem Trip Nordirak, wo du auch gesagt hast, ich würde da gerne hin, aber ich weiß gar nicht, wer da spielt. Wie organisierst du das?
Ja, also so krass wie jetzt Nordirak, dass man vorher nicht weiß, wer da spielt, das kommt zum Glück eher selten vor. Meistens weiß man es dann doch vorher schon. Ja, ich gucke mir den Timeslot aus, ja, ein Wochenende oder eine Woche, je nachdem, wie lang die Reise gehen darf von der Familie aus. Und dann buche ich erstmal Hin- und Rückflug und danach wird alles so nach und nach gebucht. Ich recherchiere, wann die Spiele sind, wenn es denn dann schon feststeht, oder lass mir die Flexibilität, dass ich eventuell Standort wechseln kann, buch die Hotels oder die Inlandsreisen, Bus, Flugzeug oder Taxifahrten, je nachdem, so Privatfahrten im Auto. Ja, und dann irgendwann geht's los und wenn man Glück hat, dann klappt das so, wie man sich das gedacht hat, aber halt nicht immer.
Wie sehr nehmen dich gerade in solchen exotischen Ländern dich da die Leute vor Ort wahr? Nehmen die dich überhaupt wahr? Bist du dann dort der Exot? Sprechen die mit dir und du sagst, ich komme aus Good Old Germany und du bist da irgendwie ein kleiner Star, oder nehmen die das gar nicht wahr, dass einer aus Bergisch Gladbach?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich war neulich mit meinem Sohn in Japan, ja, da fällt man nicht auf, ne? Also da ist mal einer unter vielen, aber ich erinnere mich jetzt an Usbekistan, wenn man da mal außerhalb der Hauptstadt ist, ja, dann gucken die Leute oder auch die Polizisten, aber auch alle anderen Leute umringen einen dann schon, oder auch besonders toll war es in Iran auf positive Weise, dass die Leute einen gesehen haben, gefragt, freundlich einen mit Eintrittskarten versorgt haben und ja, wie geht die Familie, ne, wie viele Kinder und so weiter, also super freundlich, und da kann man wirklich sagen, da war man für den Nachmittag der Star, ne, weil alle einen umringt haben, wollten Fotos haben, machen, so, und ganz toll.
Stark. Wie einfach war es für dich, nach Nordkorea zu kommen?
Ja, eigentlich ziemlich einfach. Könnte man jetzt sagen, das ist total schwierig, aber man muss nämlich das machen, was der Groundhopper eigentlich überhaupt nicht mag, nämlich eine Pauschalreise buchen. Das heißt, ich habe in der Zeitspiel hieß sie, eine Werbung gesehen, Reise für Fußballfans, die in Nordkorea ein oder zwei Spiele sehen wollen. Und dadurch hat meine Frau mich noch darauf hingewiesen, ja, vielen Dank. Und dann habe ich das gemacht. Und alles andere liegt dann über die Agentur, ja. Man hat die Reisedaten abgegeben und dann hat man so ein Visum gekriegt, seine Inlandsreisedokumente. Also die Reise ging dann ab China Grenze nach Pyongyang und wieder zurück. Und es war einfacher als viele andere Reisen. Aber es war eine der ungewöhnlichsten trotz allem. Also es war noch vor Corona, das ist wichtig zu sagen. Es war sehr, ja, sehr exotisch.
Weil, man fühlt sich dann auch nicht so frei im Kopf oder frei im Herzen, oder?
Ja. Ja, es ist deswegen anders, weil man erstmal die ganze Zeit in der Gruppe ist, ja. Also auch Deutsche, also unter sich, ja. Das ganze Deutschland waren Fans dabei, vielleicht so 10, 15. Wir hatten also eine ganze Woche ein Programm. Wir haben viele verschiedene Städte, Fabriken, Wasserkraftwerke gesehen. Also da gab es richtig was, ja, wurden wir jeden Tag mit dem Bus abgeholt und rumgefahren. Einmal auch zu einem Fußballspiel. Letztendlich hat es nur zu einem Spiel gereicht, aber das war natürlich die Hauptsache. ansonsten durfte man eigentlich das Hotel nicht verlassen. Man konnte auch nicht irgendwie mal die abseilen. Alles war gemeinsam, ja, und da gab es natürlich schon so ein paar Momente, wo man dachte, ja, was spielen die denn jetzt hier, ne? Also wir waren da in der Fußballschule, wo die jungen Talente ausgebildet werden, da waren ja die Bücherreihen in den Regalen, das waren keine echten Bücher, das waren Attrappen oder die ganzen Computer, die da rumstanden, also Hunderte, die waren nicht immer unbedingt alle angeschlossen. Und die Leute, die da am Surfen waren, also die, das konnte man dann ja auch sehen, die waren dann irgendwelche Waffen oder irgendwelche Militärtechnik sich da am Anschauen. Und irgendwann habe ich die Gruppe mal in so einem Technikmuseum, habe ich die Gruppe da mal verloren und musste auf Toilette. Aber da glaubst du nicht, wie schnell da einer hinter mir her war und mir geholfen hat, die Gruppe wiederzufinden. Ne? Also Man glaubte sich vielleicht unbeobachtet, aber nee. Also das waren so ganz mysteriöse Begegnungen, die man da hatte, ja, dass man, wir waren in der Fabrik, wo Mineralwasser gefördert wurde, angeblich irgendwie ganz tief aus der Erde, und dann sieht man, dass die tatsächlich in Heineken-Bierflaschen abgefüllt worden sind. Also teilweise, ich, okay, wie kommen die jetzt, die Nordkoreaner, an Heineken-Bier? Ja, wir wissen es nicht. Also, ja,
wir
solche Geschichten.
Halt, ne? Ja. Das war ja sicherlich wahnsinnige Erlebnisse. Gab es auch mal Momente auf einer Reise, wo es auch ein bisschen brenzlig wurde, auch für dich, und so ein abenteuermäßig und auch gefährlich?
Gefährlich würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich habe mal in Bukarest mal so Trickbetrüger, da war mal eine Knarre vor mir. Also die haben nicht direkt auf mich gezielt, aber die wollten mich da irgendwie, ja, scammen oder so. Aber gefährlich. Also ich sag mal, richtig krank. Ich war auch mal in Indien, da ging es mir ein paar Tage richtig schlecht, habe auch Spiel verpasst und alles, und ja, das war nicht das Highlight, aber auch sowas muss man, da muss man durch dann, ne, irgendwie, ja.
Es ist ja dann nicht nur der Spot vor Ort, sondern auch die Reiserei. Ich glaube, dass du nicht immer unbedingt jetzt in den Flieger eingestiegen bist und schön Business Class geflogen bist und wieder zurück, sondern ich glaube auch Auto, Bahn, hast du wahrscheinlich auch Erlebnisse gehabt. Und diese Länder sind ja auch nicht jetzt um die Ecke, ne? Wenn ich, du hast gesagt, Usbekistan, Indien, auch da hinzukommen, da wo du eigentlich hin willst, ist sicherlich auch immer eine Herausforderung gewesen.
Ja, klar. Also man muss dazu sagen, ich habe kein Auto, also ich fahre keins, habe keinen Führerschein, ich bin immer auf öffentlichen Nahverkehr oder Taxis angewiesen. Das macht es gerade, was die Lost Grounds betrifft, schon mal was schwieriger, weil mit dem Auto kann ich ganz schnell ein paar abfahren, ne? Aber wenn man dann mit dem Bus unterwegs ist oder Zug oder auch zu Fuß oft, ja, dann dauert. Aber ich mag das so, dass ich mir das so selber so erkämpfe, ja, und auf mein, ja, do it my way, ne? So wie ich das mache, so gefällt mir das. Und ja, das Reisen so in Ländern, ja, bevorzugt per Bahn. Also ich liebe natürlich Bahnfahren, fühle mich als alter Interrailer, und wo es dann irgendwie geht, dann nutze ich auch die Bahn zum Weiterkommen, bis es nicht mehr geht.
Deine längste Bahnfahrt, 24 Stunden, ist das richtig?
Ja, da haben die Bayern in Porto gespielt, und dann ging es dann Donnerstagnachmittags von Porto im Großwagen über Irun, Bordeaux, Paris, dann natürlich auch umgestiegen, dann weiter nach Norden Richtung Dieppe mit der Fähre weiter, und Endstation war samstags mittags London, nicht London, Liverpool, und da wollte ich dann Heimspiel von Everton FC gucken, und das hat auch geklappt, ja.
Ich hätte es gedacht, 24 Stunden Bahnfahrt, es kommt irgendwas mit Asien oder sowas oder Südamerika, nee, aber es war tatsächlich in Europa.
Ja. Also es war eindeutig in der Zeit, wo man noch nicht geflogen, da gab es keine Billigflieger. Ne? Also wenn man nach Lissabon wollte, das war so Mitte der 90er, dann fuhr man halt mit dem Zug, ne? Das ging nicht anders.
Und die sind damals auch pünktlich gewesen wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht unbedingt, aber...
Wunderbar, nochmal zu den Lost Grounds. Wenn wir jetzt uns die Bayern angucken, die werden ja... Ich wollte so sagen, Groundhopper Bayern begleiten, kann es denn irgendwelche Stadien geben, wo die Bayern spielen, die irgendwann mal Lost Grounds werden? Aber glaube ich nicht, weil die spielen ja nur noch in großen Arenen. Ne? Das ist ja was Exotisches, ist ja gar nicht mehr dabei, ne? Wo man sagt.
Ja, doch, leider seit der Champions League gibt es diese exotischen Spiele oder Stadien.
Paphos für dich so, Paphos, ist das sowas, wo man sagt, oh, das ist ja mal was Besonderes, da würde ich gerne hin.
Wäre es gewesen, ja, aber das mit den Tickets und Urlaub, das war dann schwierig da. Aber auf jeden Fall wäre es eine Reise wert gewesen, glaube ich, ja.
Kommen wir nochmal zu diesem Buch. Was ist das für ein Buch? Das ist ja jetzt nicht so ein Roman, meine schönsten Reise, und ich lese das durch. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch so, weil das ist dann auch ein Nachschlagewerk, ne? Oder?
Nicht unbedingt. Also, Ich habe ja erstmal angefangen zu erklären, was ein Lost Ground ist, ne? Das, was ich am Anfang gemacht habe, ein bisschen ausführlicher an Beispielen erläutert. Dann habe ich auch wieder an Beispielen erklärt, ne, in welcher Form man so ein Lost Ground findet, ne? Dass halt vielleicht noch ein Stadionwall übrig ist oder irgendwas anderes, ja. Und dann habe ich angefangen, das ist der Hauptteil von dem Buch, meine Geschichte zu erzählen zu den Reisen zu diesen Lost Grounds. Ne? Wenn ich halt den ersten Mal zufällig, natürlich die ersten Begegnungen waren zufällig, die waren nicht geplant, weil den Begriff Lost Ground, den kannte ich vor 15 Jahren noch nicht. Ne? Das war mir gar nicht so klar, dass es sowas gibt. Ne? Aber ja, mit der Zeit habe ich dann halt immer mehr mal gesammelt und geguckt, wo könnte es dann sein? Also in großen Städten wie ja, London, sowieso Amsterdam oder Turin, da ist klar, da gibt es große Vereine und die spielen nicht mehr in den Stadien, vor denen sie vielleicht vor 40, 50 Jahren gespielt haben. Also da muss es irgendwas geben. Amsterdam zum Beispiel, dem Meer. Ja, das Stadion habe ich nicht gefunden, aber an der Stelle ist so eine Wohnsiedlung jetzt und da sind die ganzen Straßennamen nach Amsterdam, nach Spielern, nach Orten, wo die ihre Erfolge gefeiert haben, wo die ihre Europapokale gefeiert haben. Das ist so toll gemacht mit so Kunstwerken und Bildern und gefließte Hauswände, ganz toll gemacht. Und ja, so hat das angefangen. So, wenn ich dann meinen Länderpunkt zum Beispiel in Moldawien gemacht habe, da gibt es so ein Stadion Null Republikan, also das alte Nationalstadion, das rottet da im Stadtzentrum vor sich hin und das sind ganz tolle Möglichkeiten, da Bilder zu machen und das habe ich gemacht und später immer mehr habe ich danach gesucht und die Geschichten, die ich dabei erlebt habe, also einerseits Reiseerlebnisse, ja, was so Groundhopper-mäßig, aber auch die Geschichte hinter den Stadien, hinter den Plätzen. Und da sind so viele verschiedene Sachen rausgekommen. Also das fängt an bei der Anfangszeit, des Fußballs in England, ja, wo die ersten Plätze überhaupt gab. Also der älteste Lost Ground, der befindet sich in Sheffield, da wo der Sheffield FC, der älteste Fußballverein der Welt, wo der seine ersten Spiele ausgetragen hat, weiß fast keiner, wo genau der Ort ist. Und bis hin Erster Weltkrieg, ne? Man kennt diesen Christmas Truce, also wo die Deutschen gegen die Engländer ja in den Schützengräben lagen und sich dann in einer Nacht verbrüdert haben und dann Fußball gespielt haben. Bis hin Zweiter Weltkrieg, Ukraine, Stadionstart, da gab es so ein Todesspiel zwischen Flakhelfern und ja, Gefangenen, ukrainischen Spielern und auch das sind so Geschichten, die ich dann ein bisschen näher beschreibe, ja, und das geht sogar bis heute, was ja, in der Ukraine ist ja leider wieder Krieg, was natürlich auch zu Lost Grounds führt oder Vertreibung der Bevölkerung in der Armenier aus Bergkarabach raus, das sind also Geschichten, ja, quer durch die Geschichte, Teilung Deutschland, Sowjetbesatzung, alles das kommt irgendwie in diesen Lost Grounds wieder, ne? Und ja, das sind teilweise ganz tolle Geschichten, finde ich. Und da irgendwann habe ich mir gedacht, das lohnt sich eigentlich, das irgendwie in irgendeiner Form zugänglich zu machen und dann habe ich halt angefangen, ja, so ein Buch zu planen im Kopf und später dann im Rechner.
Es gibt's tatsächlich zu kaufen, liebe Freunde. Ja. Tatsächlich, das ist so. Und verbindest du das dann eigentlich immer, wenn du sagst, ich gehe mal in so ein Land, Beispiel Moldawien, da will ich zum einen der gute alte Groundhopper sein und ich gucke mir ein Fußballspiel an in diesem Land und zum anderen suche ich da nach Lost Grounds? Oder machst du auch bewusst, ist deine Reise, dass du nur noch nach Lost Grounds suchst?
Inzwischen ist es sowohl als auch. Also ich gucke jetzt vor allem nach den Lost Grounds und es gibt auch sogar Reisen, wo ich nur Lost Grounds gucke, weil gerade halt kein Spiel ist. Also an Weihnachten werde ich Catania ansteuern. Da gibt es so eine alte Radrennbahn. In Messina wird ein Stadion zugemacht. Da habe ich mir ein Hotelzimmer oder ein Zimmer gebucht, von dem ich vielleicht das Stadion sehen kann von oben. Muss ich mal gucken. In Sardinien gibt das St. Elia, ein ehemaliges WM-Stadion, was auch schon seit vielen Jahren da vor sich hin vegetiert. Ja, und da mache ich so einen Dreisprung über drei Länder, zwei Länder vielmehr und versuche da reinzukommen, aber es sind halt keine Spiele da. Ja, und ja, aber das macht mir nichts. Für mich ist diese Stadien zu besuchen, das gibt mir inzwischen einen größeren Kick, Ja, also wenn ich sage, oh, ich will da rein, ich will gute Fotos machen, ne, wie stelle ich denn das an? Gehe ich jetzt da vor Ort hin? Ist es überhaupt noch da? Oder kann halt sein, dass mein Stadion schon weg ist, ja, dass man einfach zu spät dran war. Und ja, komme ich dann rein irgendwie, gibt es offen oder nicht? Und ja, das Ganze, das ist für mich mehr Abenteuer oder mehr Emotionen, als wenn ich jetzt, ich sag mal, so ein 0815 Betonarena gucke heutzutage. Und ja, im Moment hat Lost Grounds so hohe Prio, aber ich gucke mir natürlich auch Spiele an, klar.
Wie kommst du auf diese, ich übersetze das mal, verlassene Stadien? Also, die sind jetzt nicht zwingend in jedem Reiseführer. Du musst ja auch ein bisschen Recherche betreiben. Wie kommst du da drauf, auf diese
Ja,
Plätze?
also die wenigsten, die habe ich selber gefunden. Ich bin in ein paar Facebook-Gruppen, gerade auch von Engländern. Und da ist so, jeder postet mal den Lost Ground, der bei ihm um die Ecke liegt. Ja. Und dann nehme ich mir das, markiere das in meiner Google Map und vielleicht 3, 4 Jahre später oder so, wenn ich dann mal in der Gegend bin, dann fahre ich dahin, ja. Oder ein Kollege aus Belgien, aus Brüssel, der hat eine Karte angelegt über 2000 Stadien, die es in Belgien gibt. Und der hat natürlich auch viele Lost Grounds dabei und das war eigentlich so das Startkapital, was ich hatte, ja. Also in Belgien gibt es sehr viele Lost Grounds von so kleinen Dorfvereinen. Ich kann sagen, man kann keinen Kilometer fahren, ohne dass man so eine tolle, verschlafene Anlage findet, ne? Aber man muss halt wissen, wo. Und wenn man das nicht weiß, ohne diese Karte von einem Kollegen aus Brüssel, ja, würde ich mich schwer tun. Ne? Aber manchmal findet man auch durch Zufall selber was.
Belgien, das Paradies für Michael Höller. Ja. Du warst in allen Mitgliedsländern der UEFA? 55
ja.
In Italien?
Ja. Spiele, genau, ja.
In jedem Land, wenn wir mal spielen. Ich weiß gar nicht. Einmal warst du in einem Non-FIFA-Land. Ich mich gefragt habe, was war das? Ist Vatikan?
Nee, das war Bergkarabach.
Ah.
Ja, genau, das gibt's ja inzwischen nicht mehr. Ne?
Genau,
das hab ich ja vorhin schon angedeutet. Das war ja auch nie offiziell anerkannt, selbst von Armenien nicht, aber ich zähle das als Länderpunkt, weil es fast alle Voraussetzungen, die ein eigenes Land oder eine eigene Region hat, aufgewiesen hat. Und ja, da habe ich halt auch ein Spiel gesehen und das führe ich dann mit.
Was sind noch deine Ziele? 2026, hast du deiner Familie schon gesagt, oder kommt das erst zum Weihnachten unterm Baum? Leute, ich bin nächstes Jahr mal ein paar Wochen weg. Gibt's da Träume, Ziele, wo du unbedingt noch hin willst?
Ja, also Traum auf jeden Fall. Es geht um ein Lost Ground und zwar das Estadio Olimpico Monumental in Porto Alegre, wo Grêmio früher gespielt hat. Also das ist eine Riesenschüssel, die schon seit vielen Jahren da vor sich hin dämmert. Ich habe da leider erst vor kurzem Bilder von gesehen und gehört, das soll bald abgerissen werden. Also Ich denke im Moment Tag und Nacht an Porto Alegre. Ich muss da irgendwie hin.
Oh, wir müssen aufhören, du musst los. Die Familie hat da kein Problem damit, wenn du sagst, liebe ja, Familie, ich bin mir kurz ein Porto Alegre.
Also ich werde jetzt nicht meine Frau ans Mikro holen, die wird dir wahrscheinlich was anderes erzählen, aber nee, das kriegt man schon hin. Ne? Also jeder hat da seine Freiheit, ja, und das mache ich schon familienverträglich.
Gibt's in Deutschland noch etwas, was du unbedingt sehen musst, oder hast du in Deutschland alles gesehen?
Nö, alles nicht. Aber es interessiert mich auch nicht alles, aber so ein paar Sachen von Stadien her, ja, auf jeden Fall. Aber was sich halt ergibt, ne? Wie gesagt, ich gucke halt, wenn es mal Zeit gibt, wenn die Familie sagt oder die Frau sagt, so, ich bin mal weg oder mit den Kindern, dann ja, und ich habe ein Wochenende frei, dann gucke ich mal, wo irgendwas Schönes zu holen ist.
Ich lasse jetzt nicht alleine. Porto Alegre als einziger Punkt kann es ja nicht sein. Was hast du denn noch auf deiner Liste? Die Frau hört nicht mit.
Ja, ich habe noch ein paar Lost Grounds, die ich mir angucken will. Ende, also am Freitag will ich nach Norwich. Da ist The Nest. Das war ein Spiel, ein Stadion von Norwich City. Ja, wo die Bayern auch schon mal rausgeflogen sind. Dunkle Erinnerung. Und das Stadion war wohl so besonders, weil das so in den Bergen in so einer Kreidegrube lag, dass die Leute da von oben da runter geguckt haben. Und da gibt es wohl noch so eine berüchtigte Mauer, wo schon mal der ein oder andere Gegenspieler da reingekracht ist und sich das Bein gebrochen hat. Also das muss verrückt gewesen sein. Das wurde allerdings schon 1935 aufgegeben, eben aus Sicherheitsgründen. Also es muss chaotisch gewesen sein. Und da will ich jetzt hin, da gibt es auf jeden Fall ein Denkmal, ja, irgendwas, was daran erinnert, aber auch diese berühmte Wand, die soll es irgendwo hinter ein paar Häusern noch geben. Das will ich finden.
Die Anwohner werden sich da wundern, wenn Michael Höller da rumguckt und sagt so,
Ja,
was sucht der denn
ganz
hier eine? Was
bestimmt.
ist denn das für einer? Ja, die Angst.
Naja. Das passiert mir aber dann öfter bei solchen Gelegenheiten.
Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ne? Und dann sagst du, ich
Genau.
suche ein Stadion. Ja, wie hier ein Stadion?
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen. Auch da
Ja.
skurrile Momente, oder?
Ja. Aber wenn man es dann erklärt, ja, dann sind die meisten Leute verständnisvoll. Also ich hatte nur einmal ein bisschen Ärger mit einem, der da nicht so erfreut war, dass ich auf seinem Grundstück rumlief. Ne? Aber ansonsten durchaus positiv.
Eine Frage, die natürlich noch kommen muss. Zum einen auch mit Fußball. Was ist da dein Lieblingsstadion bisher, was du so gesehen hast auf der Welt? Und zum anderen, was ist dein Lieblings-Lost Ground, den du gesehen hast, wo du sagst, das hat mich so gepackt, das war Wahnsinn.
Lieblingsstadion, also jetzt in der Vergangenheit, ja, wo ich gewesen bin. Fällt mir jetzt gar nicht so spontan ein. Ja, Wembley war gut. Ja, oftmals sind so die kleinen Stadien, die individuellen alten Bruchbuden, die es halt in Osteuropa gibt. Ne? Also da würde ich jetzt keines Besonderes hervorheben, aber so Montenegro oder Albanien, da gibt es schon so schmuddelige Hütten. Ja, das mag ich einfach so, ja.
Ja, finde ich gut.
Also gibt es einige. Und an Lost Ground, was mir am besten gefallen hat, kann ich auch gar nicht sagen, das war der alles überragt. Das sind verschiedene, aber so vom Emotionalen her muss ich doch sagen, das Schofield Stadium, das ist eine Hunderennbahn in Glasgow. Ja, Clyde FC war oder ist heute noch ein Verein in Schottland, die ja auch mal sehr erfolgreich waren in der ersten Liga gespielt haben, auch schon mal Pokale gewonnen und ja, die haben bis 1986 da in dem Stadion gespielt, bekannt durch so eine riesen Tafel, die wahrscheinlich so hoch aus wie ein, so groß war wie ein Hochhaus, wo halt die Hundewettenergebnisse, die Hunderennen da angezeigt wurden, so ein Toad Board heißt das wohl. Und ja, das habe ich besucht und bin da im zweiten Versuch auch mal reingekommen. Und das war so toll in dieser in diesem alten Stadion mit dann ja mit dann alten Tribünen und den das zugewachsene Feld da zu sehen. Also das war dermaßen einmalig. Und es wird halt auch bald abgerissen. Das ist ja das Traurige. Und das sind so sporthistorische Stätten, die so einfach verschwinden, ohne dass ja da viel Aufhebens gemacht wird. Und trotzdem gibt es Leute, und das war das Tolle, ich habe erfahren, dass 2 Wochen nachdem ich dann da war, dass da eine Gruppe von Fans vom Clyde FC, ehemalige Spieler und auch ja, Fans, in das Stadion nochmal reingegangen sind, zwar aus 2 Gründen. Zum einen wollten die sich eigentlich dem Stadion nochmal goodbye sagen. Die waren also seit 1986 da nicht mehr in dem Stadion drin, haben sich an gute alten Zeiten erinnert, haben sich ihr Vereinslied, The Song of the Clyde, da abgespielt, haben gesagt, ja, ne, goodbye, jetzt sagen wir nochmal Tschüss. Und vor allem auch, die haben an der Stelle, wo in den 50er Jahren mal ein kleiner Junge ums Leben gekommen ist, weil es da zu einer, weil da so eine Mauer eingebrochen ist und da gab es wohl eine Massenpanik oder ein Geschubse. Und die haben für den Jungen da an der Stelle so eine Vereinsfahne über die Mauer gelegt und dem Jungen, das war dann wohl am 40. oder 50. Todestag oder so, weiß nicht genau, und haben dem Jungen da quasi nochmal die letzte Ehre erwiesen. Und das fand ich so ergreifend, weil man ja doch sieht, es ist nicht nur einfach ja ein kaputtes Bauwerk, sondern es hat verbindet die Leute. Ja, es gibt Leute, die damit Emotionen, Leidenschaft verbinden, Erinnerungen an früher, Nostalgie und ja, sowas, das gehört auch dazu. Und das ist eigentlich bei ganz vielen Lost Grounds so, ja, dass man solche Geschichten von den Fans und was das Stadion für die Fans bedeutet, dass man sowas hört. Und das finde ich immer ganz toll.
Unfassbar. Für mich bist du auch so ein bisschen tatsächlich auch ein Botschafter, wenn du in diesen Ländern unterwegs bist. Was als Deutscher finde ich auch überragend, was du da machst. Natürlich wollen wir ein bisschen Werbung für dein Buch machen, aber dürfen wir denn die Leute auch darauf hinweisen, dass du eine Website hast, wo auch viel nachzulesen ist? Oder
ja, kann man gern machen. Klar.
Oder ist das kontraproduktiv? Aber nein, ich glaube, das eine kann auch mit dem anderen, ne?
Ja, ja.
michas-groundhopping.de. Ich bin da auch verloren gewesen. Also nicht verloren, weil ich nicht wusste, was da los ist, sondern ich wollte da mal kurz mal drauf gucken und guckst du auf die Uhr. Oh, schon wieder eine halbe Stunde rum, weil man da sich verliert in die Geschichten, in die Daten, in die Fakten, in die Bilder. Hochspannend ist besser als viele Filme im Fernsehen. Leute, guckt euch lieber mal die Website an. Und on top, kauft ihr bitte das Buch Ein Stadion geht, die Legende bleibt, meine Reisen zu den Lost Grounds. Michael, erstmal wünsche ich dir, dass du nie Ärger mit der Familie kriegst. Mach das nämlich weiter mit diesem wunderbaren Hobby. Ich finde das fantastisch.
Gib mich weiter.
Ja, gib das bitte weiter. Die sollen dich reisen lassen mit diesen ganzen Erfahrungen, Eindrücken, die du dann uns mitbringst. Das ist Luxus, das ist Wahnsinn, das ist total schön. Zweitens wünsche ich dir, dass du in Kürze Porto Alegre besuchen kannst. Das wäre schade, wenn es das dann nicht mehr gibt und du warst nicht da, ne?
Ja, das wäre Katastrophe.
Und drittens, wenn du Langeweile hast und einen Lost Ground suchst, fahr eben kurz rüber nach Belgien. Wie du sagst, da gibt's genügend.
Auf jeden Fall.
Da holst du die Motivation für die Zukunft. Ich danke dir für die Zeit. Bleib vor allen Dingen gesund und ich freue mich wieder, wenn wir uns sprechen und du weiter Erfahrungen mit uns teilst, was du alles so erlebt hast in der Welt des Fußballs, in den Stadien oder an Plätzen, wo Stadien mal gewesen sind. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.